Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Anastasia Barner. Und sie ist, wenn ihr sie nicht kennt, Deutschlands jüngste Start-Upperin. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin und sie spricht mit mir heute über die Sexlosigkeit und Liebesschwierigkeiten der Gen Z. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Anastasia. Und ich muss dich kurz vorstellen, Anastasia Barner, Startup-Göttin aus Berlin, Startup-Juniorin quasi. Du warst die jüngste Startupperin, die es gab
in Deutschland.
Berlin, in Deutschland, sonst vielleicht auch. Auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt auf einem Event und ich habe gesagt, wie ist das eigentlich mit der Gen Z und mit Dating und warum ist die Gen Z so ulkig, dass ich teilweise es nicht verstehen kann. Ich kann da ein kurzes Beispiel anführen. Ich hatte eine Angestellte und die sagte dann, feste Angestellte, ja, aus dem Nichts, ach so, nee, da bin ich übrigens in den nächsten 2 Wochen in Griechenland. Naja, ich kann ja auch von da arbeiten. Auch versicherungstechnisch fragwürdig, aber das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich verstehe diese Generation nicht unbedingt. Erklär mir. Alles, bitte.
Erklär mich bitte diese.
Auch Dating, ja, weil die Gen Z datet ja schon total anders als zum Beispiel die Millennials.
Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir uns neulich begegnet sind und kennengelernt haben, das erste Mal war es eben, dass es im Gespräch war, wie ist eigentlich die Generation Z? Und eine Freundin von uns beiden meinte so, da musst du mit Anastasia sprechen. Und mein erster Satz war, die Generation hat keinen Sex mehr. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass statistisch gesehen die Generation Z in ihrer Jugend weniger Sex hat als unsere Eltern und Großeltern. Das heißt, wir sind richtig kleine Spießer.
Ja, welche Jahrgänge sind Generation Z?
1996 bis 2012. Es gibt immer wieder unterschiedliche Zahlen, wann Generation Z eigentlich anfängt. Deswegen gibt es auch jetzt einen neuen Begriff. Das sind die Z-Lennials, also nicht Millennials oder Generation Z, sondern die dazwischen. Das ist so 1995 bis so Anfang 1998, weil die nochmal so, die sind so eine Überbrückungsgeneration. Mhm. Und das ist ganz spannend mitzubekommen, wie unterschiedlich so ein paar Monate oder ein Jahr schon macht innerhalb dieser Generation. Ich bin zum Beispiel mit Musical.ly groß geworden, mit TikTok. Also was Musical.ly war früher, ja, TikTok, ja, genau. Das wissen viele nicht. Ich habe Videos gemacht, für die ich mich heute wirklich absolut schäme, die Karriere zerstören werden, weil die halt einfach, wir waren minderjährig, wir haben einfach alles gepostet, was gerade ein Trend war und waren auch viel zu früh auf den sozialen Medien und wir sind einfach noch die Generation und das muss man auch dazu sagen, Generation Z ist die Generation, die mit Dickpics groß geworden sind. Wir sind die Versuchskaninchen von Social Media, wir sind damit groß geworden, ich habe mein allererstes Dickpic mit 14 Jahren bekommen. Und man darf nicht vergessen, das war damals nicht illegal. Es gab, heutzutage kannst du das zur Anzeige bringen, weil es verboten ist. Aber bis das zu dem Punkt kam, war ich schon nicht mehr minderjährig. Das heißt, ich habe ganz, ganz lange mit diesen Übergriffen, sexuellen Übergriffen letztendlich im Netz umgehen müssen. Und das macht was mit dir.
Das haben irgendwelche männlichen Teilnehmer geschickt.
Fremde Personen, teilweise Leute, die man aus der Schulklasse kannte, aus der Schule oder auch vor allem ältere Männer, die dich auf Instagram gefunden haben. Wenn du ein öffentliches Profil hattest, hast du dann eine Nachricht bekommen. Und das, ich rede jetzt nicht von Influencerinnen, ich rede von wirklich jungen Mädchen mit 14, 15, 16, da hattest du vielleicht so ein paar hundert Follower, da ist irgendein Typ auf dein Profil gestoßen und hat dir einfach aus dem Nichts ein Foto geschickt. Und das damals musstest du, und das musst du ja heute bei Instagram auch, auf Fotos klicken. Und teilweise musstest du das nicht. Das heißt, du bist auf den Chat gegangen und hast dann auf einmal so ein riesiges oder auch nicht riesiges, ich bin ehrlich, da waren auch ein paar kleinere Wichte dabei und auch manchmal haarig, unbehaart, rot. Ich habe wirklich jede Haarfarbe mittlerweile schon gesehen. Um meine Zahl zu nennen, von 14 bis ich 18 war, habe ich über 700 Dickpics bekommen.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, und ich habe das damals, weil ich habe mit 14 Jahren als Jugendjournalistin angefangen zu schreiben, weil mich diese ganze Szene interessiert hat, auch meine Generation. Ich habe schon früh verstanden, wir sind anders und darüber zu schreiben aus der Generation raus, bringt ganz viel. Und ich habe das dann als Recherche betrachtet und habe dann jedes Dickpic, was ich bekomme, in so ein Album gepackt. Und ich dachte mir, wie kann ich dieses Album benennen? Also meine Mutter wusste das, ich habe da auch sehr offen drüber geredet, weil mich das natürlich auch traumatisiert hat und ich habe dann ein Album eröffnet und habe das dann bei Oma genannt. Irgend so ein Bild von dem Haus von meiner Oma genommen. Und danach kamen dann diese 700 Schwänze. Und das war schon wild.
Wie hat Oma sich die Ehre verdient?
Ich dachte mir, keiner klickt auf mein Album bei Oma. Also okay. Ich dachte mir, die denken da wahrscheinlich so Blumenbilder drin oder sowas. Ist nie jemand drauf geklickt.
das finde ich absoluten Wahnsinn, weil ich habe, glaube ich, verhältnismäßig wenig Penisbilder gekriegt, weil die Leute Respekt hatten oder Angst, als von Weilern.
Schlag die hoch, die Dinger.
Auch wegen meiner fachlichen Ausrichtung. Ja. Aber das war mir zum Beispiel auch nicht klar. Aber glaubst du, da besteht ein Zusammenhang zwischen der Sexlosigkeit der Generation Z, die ja übrigens auch nur partiell ist. Ich habe einen Generation Zler zu Hause, der das genaue Gegenteil ist. Und ist einen, der genauso ist. Ne? Also, ja. Also so sehr enthaltsam. Wie führt die Generation Z denn, oder wie erlebt die ihre Sexualität?
Also wir sind nicht kleine Enuche, sondern ist das die Mehrzahl davon?
Eunuchen.
Eunuchen, ja. Vermutlich. Genau, man muss vielleicht vorneweg auch einen kleinen Disclaimer sagen, nämlich, dass wir hier generalisiert sprechen, dass wir über ein Klischee sprechen und nicht jeder aus der Generation ist. Das heißt, die Mehrzahl ist so, die breite Masse, aber es gibt immer Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlicherweise die Regel. Und das heißt jetzt nicht, dass die ganze Generation Z keinen Sex mehr hat und wir alle lustlose kleine Dinger sind, aber die breite Masse ist davon beeinträchtigt. Und das kommt einerseits durch Pornografie, dadurch, dass wir viel zu früh mit Pornos aufwachsen. Ich erinnere mich an mein erstes Mal Porno sehen. Da war ich bei einer Übernachtungsparty bei einer Freundin und sie meinte, sie zeigt uns mal was Lustiges. Und das Lustige waren dann so über 21 Hardcore-Pornos. Und ich bin schon immer ein sehr extrovertierter Typ gewesen und habe wirklich 2 Wochen nicht gesprochen, weil ich dachte, was, wenn das mich in meiner Jugend erwartet, dann will ich das nicht. Und zudem natürlich auch dieser Kontrast. Wir Frauen werden immer stärker. Wir wachsen auf mit 50 Shades of Grey. Wir sehen diese ganzen Hardcore-Pornos, die du auf Netflix sehen kannst, die als Filme verkauft werden. Und du denkst dir natürlich, ich krieg so einen dominanten Mann. Sex muss so aussehen. Der Mann dominiert mich. Und ich sehe das tatsächlich in meinem Umfeld immer mehr, dass sehr, sehr viele Frauen deswegen frustriert sind, weil die Männer meistens ohne Vater groß werden oder ohne männliches Bild eher emotional sind, was schön ist eigentlich, dass Männer viel mehr zu ihren Emotionen stehen können und dieses harte Bild gar nicht mehr verkörpern. Und das heißt, da treffen diese 2 Welten aufeinander. Diese Frau, die sich unterwerfen will und der Mann, der aber auch sagt, ich will gar nicht dominieren, ich will eigentlich so eine nette, schöne Beziehung mit dir führen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Thematik von die Millennials, waren Generation Netflix und Chill, was ja der Code war sozusagen für komm vorbei und wir vögeln. Heutzutage Netflixst du einfach nur noch und denkst so, das Chill lassen wir. Wir gucken einfach eine schöne Netflix-Serie, weil es sind ja gute Serien dabei. Und da, glaube ich, ein ganz großes Problem, nämlich Social Media und dass wir nur noch am Handy hängen.
Was du eben gesagt hast, die Frau möchte sich unterwerfen, also vielleicht durch 50 Shades of Grey geprägt oder irgendwelche anderen Filme, weiß nicht, auf welchen du anspielst, 365 Tage oder so ein Quatsch. Das trifft ja auch nur noch dort zu, wo vielleicht noch kein Raum ist für so Weiterentwicklung von Geschlechterrollen. Ne? Mhm. Also natürlich hat es die Männerbewegung so ein bisschen verpasst, einen gesunden Archetypus des Mannes auszubilden, durch all die Dinge, die du genannt hast, bedingt natürlich. Aber gleichzeitig ist die Entwicklung auch da ins Stocken gekommen, dass die Frauen sagen, wir suchen uns eine gesunde Sexualität für uns. Also ich glaube, das allgemein, und das betrifft wahrscheinlich viele Leute aus vielen Generationen, so eine große Unsicherheit darüber herrscht, wer sind wir eigentlich und was wollen wir voneinander? Was können wir tun, um die, also wir jetzt, als ich bin Gen X, ja, um die Gen Z besser zu verstehen und vielleicht auch besser abzuholen, weil ich weiß, dass es zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt ganz große Schwierigkeiten gibt zwischen ArbeitgeberInnen, die aus der Gen Z kommen oder vielleicht sogar noch Boomer sind oder, ja Gott, die Millennials sind da schon so ein bisschen dran gewöhnt, und Angestellten, die Gen Zler sind. Ich finde das nämlich insofern relevant, weil natürlich das Arbeitsverhalten sich auch wiederum auf das Beziehungsverhalten überträgt so, oder zusammenspielt. Ne?
Beziehung ist ja nicht nur Liebe, es ist ja auch eine zwischenmenschliche Beziehung. Und tatsächlich schreibe ich gerade mein 2. Buch und beschäftige mich viel mit meiner Generation und dem Problem am Arbeitsmarkt. Denn wir haben ein Problem. Wer sich jetzt mal nebenbei mit Google beschäftigen will, kann jetzt mal die Alterspyramide googeln. Die zeigt nämlich, dass die Babyboomer-Generation, wie der Name schon sagt, eine große Generation ist, die jetzt langfristig in Rente oder besser gesagt mittel- und kurzfristig in Rente geht. Und da kommt eine sehr, sehr kleine Generation. Die Generation Z besteht aus sehr, sehr wenigen. Das heißt, wir haben einerseits das große Glück, uns den Job auszusuchen, in der Gehaltsverhandlung nach mehr Geld zu fragen und teilweise auch extrem früh die Grenzen zu setzen. Und das führt zu Problemen, weil früher war es so, man kann sich das mit dem Bild vorstellen, mit der schönen, blonden, großgewachsenen jungen Dame an der Bar. Damals waren die ganzen Männer, die sie angesprochen haben und ihr Getränk ausgeben wollten, waren sozusagen die potenziellen Angestellten. Und die blonde, schöne, dünne, große Modelfrau war eben der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, aber meistens damals Arbeitgeber. Heutzutage hat sich das Modell umgedreht. Unternehmen müssen sich auf Arbeitnehmende bewerben, weil es einfach zu wenige von uns gibt und zu viele Unternehmen zu kämpfen haben mit Fachkräften und haben einen extremen Fachkräftemangel in jeglicher Art. Wir studieren fast alle. Das heißt, viele von uns machen keine Ausbildung mehr. Das heißt, im Handwerk fehlen unglaublich viele Menschen. Wenn ich gerade an Schulen und Universitäten spreche, sage ich den Leuten, dropped out, das macht eine Ausbildung, holt euch ein duales Studium und sammelt erstmal Berufserfahrung, bevor ihr 5 Jahre was studiert, worauf ihr vielleicht danach gar keine Lust mehr habt, weil ihr diesen Job nie gelebt habt. Und da müssen wir ins Gespräch kommen. Und das kann klappen durch unter anderem Reverse Mentoring. Also das bedeutet, im klassischen Mentoring hast du eine erfahrenere Person, die ihr Wissen an eine jüngere Generation weitergibt. Aber das Problem ist, dass die ältere Generation uns nicht mehr versteht. Und wir müssen in den Austausch kommen, wir müssen miteinander reden. Das heißt, jeder, der gerade zuhört, überlegt sich mal, habe ich vielleicht junge Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich mal ins Gespräch kommen kann? Das sei die Tochter, der Sohn, das diverse Kind oder das sei eben auch vielleicht eine Angestellte im Unternehmen oder eine Praktikantin oder ein Praktikant, mit dem man sich einfach mal austauschen kann und wo beide voneinander lernen auf Augenhöhe und es nicht dieses Machtgefälle gibt zwischen ich bin älter und erfahrener und deswegen hast du mir zuzuhören, sondern auch mal uns zuzuhören.
Wie datet denn die Generation Z? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil mein Sohn zum Beispiel lernte alle beim Zocken kennen über Discord. Ja?
Ja.
Also oder über Snapchat interessanterweise, weil irgendwie, also der sucht sich eine aus, die gefällt ihm, die schreibt er an und dann daten die sich. Super. Fertig.
Finde ich toll.
Aber seriell, ne? Also das ist jetzt nicht, das sind keine langen Geschichten.
Also es ist tatsächlich Generation Vision weg. Tinder, Bumble, Raya, Lavoo gab es damals, das gibt es glaube ich in der Form zwar noch, aber nicht mehr so bekannt. Das heißt, sehr, sehr viele sind auf Dating-Apps. Also in meinem Freundeskreis hat fast jeder eine Dating-App, egal ob sie in einer Beziehung sind oder nicht. Also man kann ja Dating-Apps auch für Business nutzen oder für Freundschaften, liebe Bumble-Friends.
Wie kann man Dating-Apps für Business nutzen?
Bei Bumble zum Beispiel hast du die Möglichkeit, nicht nur Dating anzugeben, sondern auch Freunde suchen oder Business-Kontakte. Die haben das recht smart gemacht, übrigens von einer Frau gegründet. Und da kannst du auch Freundinnen finden, wenn du das möchtest.
Ja, aber ist die Verführung dann nicht so groß, da umzusteigen auf, ich gucke doch nochmal, was der Markt so zu bieten hat?
Und genau dann nennst du die Thematik. Deswegen habe ich auch gesagt, viele haben eine Dating-App, egal ob sie in der Beziehung sind oder nicht. In meinem Umfeld ist natürlich die Frage immer, es könnte ja noch was Besseres kommen. Mhm. Und diese Verfügbarkeit ist ein Problem, weil du natürlich, selbst wenn du in einer Beziehung bist, ich krieg's ja in meinem Freundeskreis mit, egal wie alt die sind, jünger, älter, zumindest in meiner Generation, ist immer wieder die Frage, oh, der hat jetzt eine Red Flag gezeigt, dann nehme ich halt den nächsten. Oder bei einem Date, der wollte, dass ich ihn bei einer Location abhole, das mache ich jetzt nicht, weil voll die Red Flag. Das heißt,
was ist denn daran eine Red Flag?
Du willst halt als Frau abgeholt werden und nicht den Mann abholen, weil das ist verunmännlich.
Aber das ist ja ultra konservativ.
Ich weiß, und deswegen sage ich ja, wir sind totale Spießer. Also wir sind wirklich eine Generation aus kleinen Spießern, teilweise.
Aber wie kann das zusammengehen, wenn wir doch darauf hingearbeitet haben, dass Männer und Frauen auf Augenhöhe sich begegnen?
Dann guckt ihr euch oder du dir jetzt mal den Trend Tradwife an, also die Traditional Wife. Ich weiß nicht, ob wir da schon im Podcast drüber geredet haben in einer Folge.
Ich bin nicht sicher, ob in diesem, aber ich habe es auf jeden Fall erwähnt. Also Google, also Hashtag, sucht mal den Hashtag Tradwife von Traditional Wife, genau. Also die US-Amerikanerinnen präsentieren da ein schauderliches Bild von, ich stehe jetzt wieder in der Küche und backe und halte alles sauber. Das würde mich gruseln, ja. Also das wäre für mich der absolute Albtraum. Und Männer müssen baumhackend mit einem Fisch in der Tasche irgendwie durch die Gegend
laufen
mit viel
so
getrocknetem Blut unter den Fingernägeln. Also was ist los da draußen?
Es gibt ja immer eine Gegenbewegung. Das heißt, wir sind Kinder von sehr, sehr coolen Eltern.
Deiner jetzt müssen wir uncool werden.
Müssen wir uncool werden. Es ist ja immer, wenn ich überlege, mit 14 Jahren, meine Mutter war total cool, 80er Jahre mit Christiane F. zusammengelebt, Partynächte, SM-Bar geleitet.
Sie hat mit Christiane F. zusammengelebt. Aha.
Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Wenn ihr ebenso gerne Bücher liest wie ich, dann habe ich jetzt ein ganz, ganz tolles Angebot für euch. Und zwar 90 Tage kostenlos BookBeat testen. BookBeat ist ein fantastisches Hörbuchportal und ihr könnt 40 Stunden euch einfach die schönsten Bücher überhaupt vorlesen lassen. Es ist einfach ein schönes Stück Alltagsluxus und damit kommt man gleich viel, viel besser durch die dunkle Jahreszeit. Und das Schönste ist eben, ihr müsst überhaupt nicht selber lesen. Ich habe hier übrigens 3 Bücher für 3 Monate ausgesucht, mit denen ihr einfach ganz, ganz toll einsteigen könnt. Und zwar einmal, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Leki. Ich war mal mit Mariana in einer Schriftstellergruppe. Wir haben uns gegenseitig Ideen hin und her geworfen. Und Mariana ist einfach eine fantastische Autorin. Und das Buch ist so bunt und fantasievoll und schwermütig und gleichzeitig leichtfüßig. Ich finde es einen der besten Romane, die es in Deutschland überhaupt gab in den letzten Jahren. Und vorgelesen wird das Ganze von der fantastischen Sandra Hüller, eine der besten Schauspielerinnen, die wir hier haben. Und das zweite Buch ist 100 Jahre Einsamkeit. Das ist ein Klassiker von Gabriel Garcia Marquez. Und ich empfehle es euch deshalb nicht nur, weil es eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist, sondern weil auch eine Serie dazu herauskommt und es galt bislang als unverfilmbar. Und ich glaube, dass das der absolute Oberknaller wird. Und wenn man dann vorher das Buch gehört oder gelesen hat, dann ist man bestens vorbereitet. Und hier in dieser Version wird es vorgetragen von dem fantastischen Schauspieler Ulrich Nöten, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und dann, wenn wir schon dabei sind, Monat 3, dann geht's ja fast schon auf den Frühling zu. Da könntet ihr ein Buch lesen von Gillian Anderson. Das ist eine Schauspielerin, die kennt ihr natürlich von Akte X mit ganz, ganz vielen Außerirdischen. Und die hat eine Sammlung erstellt über die sexuellen Bedürfnisse und Wünsche von Frauen. Und das ist total toll. Und es ist ganz interessant, in diese Welt anderer Frauen einzutauchen. Und das wäre mein dritter Tipp. Und da könnt ihr einfach den Winter Blues so richtig bekämpfen mit einer 90-Tage-Winter-Self-Care-Challenge und maximale Wintergemütlichkeit mit Hörbüchern herstellen. So, und bis ihr mit den Büchern fertig seid, ist nämlich schon wieder Frühling. Und dann können wir da rausgehen. Der Code heißt Paula. Dieser Code gilt für alle Neukunden und für alle anderen, die schon BookBeat-Kunden sind, dann wisst ihr ja sowieso, wie toll das ist. Ansonsten könnt ihr für nur 9,99 € im Monat, für Studenten sogar nur 4,99 €, BookBeat natürlich abonnieren, 1 Million Hörbücher und E-Book streamen. Wenn ihr aber neu seid, dann bekommt ihr hier 90 Tage kostenlos und das ist ein Top-Angebot. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Das war die Werbung. Und ich durfte deswegen auch das letzte geführte Interview mit Christiane F. haben, weil Christiane F. damals meine Mutter beklaut hat und ihre ganzen Möbel und Schmuck verkauft hat an Heroinfreunde. Egal, andere Story. Das Problem ist, wenn du so coole Eltern hast, was machst du dann? Und ich habe mir mit 14 wirklich überlegt, ich kann jetzt keinen Drogen nehmen, das ist keine Rebellion. Ich kann keinen Alkohol trinken, auch jetzt nicht so cool bei meinen Eltern, weil haben die auch gemacht. Ich habe mir mit 14 Jahren einen Bausparvertrag geholt. Und Perlenketten getragen, weil ich gesagt habe, das ist die beste Rebellion gegen meine Eltern. Ich werde zu einem kleinen Spießer. Und es gibt eine Wüstenrot-Werbung, die kennen vielleicht einige von euch, irgendwie dieses, Papa, was ist das? Und dann sagt der Vater ganz angewidert, Spießer. Und dann sagt sie, das kleine Mädchen, das will ich auch werden. Und so hat meine Mutter mich auch immer beschrieben. Und so sind auch viele in der Generation Z. Dass wir sozusagen mit diesen offenen Eltern groß geworden sind, die versucht haben, uns keine Grenzen zu setzen. Und dann sagen wir halt, okay, jetzt haben wir keine Grenzen, jetzt setzen wir die uns halt selber und wir setzen die viel zu früh. Und da kommt, glaube ich, ein großes Problem her.
Dieses Grenzen setzen ist ja was, was Gen Xler nicht so gut konnten. Mhm. Also wir sind die erste Generation, wo das überhaupt ein Thema wurde, aber wir haben es alle erst im Erwachsenenalter gelernt. Mein Empfinden nach, gerade bei Dating, gerade bei qualifiziert sich jemand als möglicher Mensch für eine Partnerschaft, passiert es ja innerhalb von Sekunden. Also dieses, wie die Amis häufig im politischen Kontext sagen, Snowflake-Tum, ja, you're such a snowflake, schmilzt sofort bei der kleinsten Berührung.
Das aber ist wir sind schon auch unique. Also Snowflakes, die gibt es immer nur einmal. Das ist auch, also ich sehe es positiv.
Ja, aber ja, und die sehen schön aus für den kurzen Moment, aber es ist halt auch super flüchtig. Aber du darfst ja als Mensch quasi gar keine Fehler mehr mitbringen. Das sonst sagt Gen Z, wollen wir nicht.
Du musst rein theoretisch, um auf dem Datingmarkt erfolgreich sein, austherapiert sein, kein Narzisst sein, was aber laut Social Media jeder ist. Also wer sich mal so ein Instagram-Feed nach einer Trennung angeschaut hat, das hatte ich auch mal.
Ja, das ist albern.
Alle auf einmal Narzissten. Wer sich mal anschaut, wie viele Narzissten es wirklich gibt und wirklich narzisstische, das ist eine, Narzissmus ist eine 1%. Krankheit.
1%.
Ja. Das heißt, nicht jeder, der vielleicht so ein bisschen verletzt war nach einer Trennung, ist nicht automatisch Narzisst oder eine Narzisstin. Es gibt auch zum Beispiel Histrioniker. Das ist auch ein Begriff, den kann man mal googeln. Da glaube ich tatsächlich, es gibt viele Histrionikerinnen in meiner Generation. Das heißt, man will Aufmerksamkeit, ohne jemandem weh zu tun. Wir sind ja auch eine sehr Aufmerksamkeit heischende Generation, à la siehe Social Media, was ja nicht schlimm ist und wo auch wieder Verständnis herrschen muss, woher das kommt, weil wir damit aufwachsen, halt mit Likes eine ständige Bestätigung zu bekommen und ein Endorphinrausch, der damit einhergeht. Aber um zurückzugehen aufs Dating, es ist schwierig, weil wir auch alle sehr, sehr, oder nicht alle, aber der Großteil hat sehr, sehr früh Therapien gemacht. Wenn ich überlege, mit 10 Jahren haben sich meine Eltern getrennt. Wir waren damals bei der Caritas in so einer Therapie. Wir waren 6 oder 10 Kinder. Wir haben Spiele gespielt. Es war super. Wir haben über unsere Gefühle geredet. Wir haben sehr, sehr früh gelernt, Gefühle anzusprechen, über unsere Gefühle zu reden, die auszusprechen und gleichzeitig Grenzen zu setzen. Das heißt, dass viele sich lange erarbeiten mussten, haben wir schon in die Kindeswiege sozusagen gelegt bekommen. Und das ist jetzt ein Problem im Dating, weil wir da die Grenzen zu früh setzen, aber auch auf dem Arbeitsmarkt, weil wir dann eben sagen, der hat mich nicht gut behandelt, der hat mir Kritik gegeben, da gehe ich jetzt nicht hin, das ist der falsche Arbeitgeber für mich.
Wenn du jetzt so im Freundeskreis dich erinnerst, was sind so sogenannte Red Flags, wo jemand sich disqualifiziert hat als Partner oder Partnerin?
Oh Gott, wirklich alles. Der hat mich... Nach 20 Minuten hat er nicht auf meine Nachricht reagiert. Er hat auf Instagram ein Bild geliked oder meine Story gesehen, aber hat nicht auf WhatsApp geantwortet. Er hat meine Bilder nicht geliked. Wir haben uns verabredet, aber er hat nicht am Tag vorher gefragt, ob die Verabredung steht. Das sind alles Red Flags. Was früher, das ging gar nicht. Du hast dich verabredet in einer Woche und gesagt, treffen wir uns dann an dem Ort. Du musstest hingehen, gucken, kommt die Person oder nicht. Heutzutage versicherst du dich 6-mal, steht das Treffen. Und das ist zum Beispiel auch eine Red Flag, wenn das eine Person nicht macht.
Aber das ist ja absoluter Wahnsinn.
Es ist total... Aber deswegen sind wir auch so Burnout-gefährdet und auch die erste Generation, die so krass Probleme mit mentaler Gesundheit haben, weil wir diesen Druck auf uns selber so extrem machen, sei es im Dating, wir müssen überall überzeugen, überall top sein. Du siehst auf Social Media ständig diese Erfolgsgeschichten und der ist toll, der sieht gut aus, dieser Plastic-Surgery-Wahnsinn, also Schönheitschirurgie, das ist ja auch nochmal ein Thema. Viele in meinem Umfeld haben dann angefangen, bei Männern läuft es nicht so gut, dann mache ich mir halt eine Brust-OP und teilweise haben Freundinnen fast ihr Leben verloren, weil die mit 18 oder 19 sich die Brüste haben machen lassen. Oder Lippenoperationen. Das ist ganz normal. Fast keine meiner Freundinnen. Und ich habe wirklich einen breiten Freundeskreis. Ich rede jetzt nicht von einer elitären Gruppe, sondern ich rede von einer breiten Masse aus Familien, die sich es nicht leisten können, wo sie die Ersten sind, die studiert haben oder eben nicht studiert haben, bis hin zu Unternehmenserbinnen. Die haben fast alle Hyaluron in den Lippen und gucken sich jetzt schon Baby-Botox an. Baby-Botox heißt, dass du mit 25, 30 anfängst, vorzubeugen, nämlich Falten vorzubeugen und dir Botox, also Nervengift, in die Stirn schießen zu lassen, damit du ja niemals Falten bekommst.
Sind die Kardashians schuld und Social Media? Kardashians stehen bei mir für Social Media.
Das, wofür die Kardashians stehen, ja. Du kannst es aber nicht an einer Menschengruppe festmachen. Letztendlich sind die Leute, die diese Menschen bekannt gemacht haben, schuld. Es ist das Kamerateam, das Produktionsteam, die Leute, die sich entschieden haben, denen eine Plattform in dem Maßen zu geben. Es sind die Leute, die gepusht haben, die Medien, die darüber schreiben. Und ich finde es sehr verwerflich, dass in den Medien immer darüber gesprochen wird, wie schlimm Social Media ist, wo ich denke, wer mal so eine Zeitschrift aufschlägt und das auch heute noch, wer ist besser, wer ist schöner? Und selbst damals, wo es Social Media noch nicht gab, ich erinnere mich, mit 10 oder 11 habe ich die Mädchen und die Bravo gelesen. Da wurden Frauen miteinander verglichen. Da wurde gesagt, sie ist über... Oder Bridget Jones.
Ja, absurd.
Absurd. Guckt euch bitte an. Guckt euch diesen Film nochmal an. Wer es nicht kennt, googelt das jetzt mal kurz. Und da gibt es so ein paar Fakten, auch noch einen ganz tollen Artikel dazu im Nachgang. Diese Frau soll übergewichtig sein. Die ist nicht übergewichtig. Die hat totales Normalgewicht. Die ist kein Magermodel. Und das ist gesund. Und... Allein das schon. Das heißt, es gab das Problem schon immer. Mit Social Media wurde es nur noch größer und noch zugänglicher. Wir sind aber nett. Meine Generation ist wirklich nett. Gebt uns eine Chance.
Ja, gut. Also ich meine, ihr müsst euch ja gegenseitig daten. Das ist ja das Problem.
Naja,
Vielleicht könnt ihr noch einen Millennial abgreifen, aber grundsätzlich seid ihr auf euch gestellt. Also es ist ja eher üblich, dass man so in der eigenen Altersgruppe datet. Nee. Und wenn alle ständig Red Flags überall sehen, dann wird es nichts.
Tatsächlich, also wenn ich auch in meinem Freundeskreis schaue, viele machen so den Madonna-Move und sagen so, ja, also ich müsste jetzt mal in der Charité vorbeigehen. Mein zukünftiger Freund ist noch nicht geboren oder kommt gerade auf die Welt. Mhm. Also das heißt, viele orientieren sich schon nach oben oder unten im Alter. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil Gen Z, die Gen Z datet, das führt langfristig zu Problemen. Weil, wie soll das klappen? Und tatsächlich ist da ein Altersunterschied und der muss nicht groß sein. Das reichen manchmal, wie gesagt, 2-3 Jahre, ist teilweise echt gesünder. Also ich habe zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe eigentlich nur älter oder jünger gedatet. Ich habe nie jemanden in meinem Alter gedatet.
Aber wie viel älter ist älter?
3 Jahre älter, 6 Jahre älter.
Ja, okay, das ist
ja. Ja, aber deswegen so. Meine ich ja, es, ja. Sind, es müssen ja nur, das ist ja schon eine andere Generation. Und das kann, ich wie gesagt, auch jünger. Ich glaube, der Jüngste war 3 Jahre jünger. Alles legal, wirklich.
Mein Partner ist auch 10 Jahre jünger.
Siehst du?
Der ist dann dementsprechend.
Weil das gerade 15.
Ab wann fangen Millennials an?
Ab so 1997.
Okay, dann ist halt knapp noch meine Generation. Oder gab es dazwischen noch was?
Nee, also Gen 97 X, fängt X an, also meine Generation, Z an. Oh Gott, jetzt XYZ, das ist wirklich teilweise confusing.
Wo ist denn die Y-Generation? Das sind die Millennials.
Das sind die Millennials.
Dann Warum kommt X. Die kein Y haben?
Weil ihr das Y seid.
Nee, wir sind das X.
Achso, ihr seid das X, die sind das Y und wir sind das Z.
Aber man sagt nicht
Gen Y, sagt
Gen
man.
Y. Doch. Ja, aber also Millennials ist ja noch häufiger.
Ja, aber ich glaube, weil es halt dieses Zeitalter war.
Wie dem auch sei, also er ist auch noch Gen Xer, aber knapp halt. Also ich beobachte das natürlich schon, dass Leute, die so Mitte 20 sind, hauptsächlich Single sind. Oder halt so Situationships haben.
Und jetzt kommt es auf der Frauenseite, es gibt nämlich noch das Thema Kinder kriegen. Mhm. Und wenn ich so an meine besten Freundinnen denke, die Single sind, ich habe mir mit 24-jährigen jungen Frauen schon auf findyoursperm.com oder so ähnlich passende Partner zusammengestellt, von denen sie sich irgendwann Sperma spenden lassen wollen würden, weil sie sagen, ganz ehrlich, auf dem Datingmarkt bleibe ich lieber Single. Und tatsächlich gibt es auf Instagram auch unglaublich viele Reels und Videos und Fotos, wo dann Leute runter kommentieren, ich habe mich gegen das Datingleben entschieden, ich habe mir jetzt 3 Katzen gekauft und ich bin happy.
Und das bedeutet, Männer sterben irgendwann aus?
Männer und Frauen, weil keine Babys, keine Menschen, keine, das natürlich nicht. Weil wir hier auch über Deutschland reden und vor allem auch Europa. Es gibt andere Kontinente, wo es ganz normal ist, einen Kinderdurchschnitt von 12 Kindern zu haben. Wir sehen auch die Bevölkerungsrate, die steigt und steigt. Wir sind immer mehr Menschen auf der Welt. Das liegt aber auch daran, dass wir immer älter werden. Und in vielen, zum Beispiel im asiatischen Raum, werden in Japan, werden zum Beispiel und Korea, werden halt junge Leute wieder motiviert, überhaupt am Sozialleben teilzunehmen. Da kriegen zum Beispiel junge Menschen 450 Euro umgerechnet, damit sie wieder am Sozialleben teilnehmen. Und selbst der Staat schaltet sich mittlerweile ein, um Dating-Apps zu kreieren, damit Leute wieder Kinder kriegen. Und ich sehe da auch auf jeden Fall ein Problem langfristig, weil meine Generation ist schon klein. Aber wenn wir jetzt sagen, oh, ich will keine Kinder oder ich kriege vielleicht keine Kinder mehr, dann werden wir noch kleiner, noch kleiner und noch kleiner.
Ja, und dann ja, also bricht auch der Arbeitsmarkt zusammen, seien wir ehrlich.
Ja.
Vögelt bitte.
Habt Sex. Macht Spaß. Ja. Auch eine gute Sportform.
Naja, macht Spaß. Ich wüsste gerne, also nicht aus eigener Erfahrung bitte, was, gut, du kannst natürlich nicht vergleichen, ne? Ich weiß nicht, aber ich wüsste gerne, wie die Gen Z Liebe macht, um es mal freundlich zu sagen. Ist es eher leistungsorientiert? Ist es eher gefühlig? Ist es irgendwas dazwischen? Ist es desinteressiert, abwesend? Was sind deine Erfahrungswerte?
Dadurch, dass ich als Unternehmerin nicht meine Meinung sagen möchte und kann teilweise, weil ich natürlich auch ein Unternehmen im Hintergrund habe, würde ich gerne über die Geschichten in meinem Umfeld reden. Mhm. Es gibt so 3 Themen. Es gibt einerseits die, die Impotenzprobleme haben, also wo auch in Beziehungen kaum Sex stattfindet, wo dann so einmal im Monat sozusagen der Herrenreiter aktiviert wird, so Schatz, lass uns doch mal wieder. Das gibt es auf jeden Fall, das ist aber auch eher so ein Pflichtgefühl, das gehört halt dazu. Dann gibt es die, die sich...
Gut, Potenzprobleme werden natürlich auch befeuert durch Pornokonsum.
Ja,
ne?
Total. Und das ist ein großes Problem.
Thema, ja.
Und das nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Potenzprobleme zum Beispiel auch bei Frauen, die Frauen statistisch gesehen können ja weniger beim Sex, also beim wirklichen Geschlechtsakt kommen. Und dann kommt natürlich nochmal Sextoys dazu. Und
aber das liegt nicht an den Frauen, sondern an der Konstellation zwischen genau. Mann und Frau. Also.
Genau, also es liegt sozusagen am...
Ja, am Koitus.
Wie das alles gebaut ist da unten.
Genau, wobei homosexuelle Frauen die Probleme nicht haben. Also, naja, anyway, anderes Thema.
Habt
also,
Sex und mit Frauen, so, ihr habt es ja, gehört.
Aber dann ist das Fortpflanzungsthema natürlich genau. noch nicht bewältigt.
Aber das Thema ist, dass zum Beispiel mit Sextoys, was auch total normalisiert ist, also ich habe kaum Freundinnen, die kein Sextoy haben und nicht mindestens einmal irgendwie so einen Vibrator zu Hause hatten, ein Mann oder eine Zunge oder ein Finger von einem Mann kann gar nicht mithalten. Das ist vielleicht ein anderes Gefühl, aber diese Schnelligkeit, diese schnelle Befriedigung, dieser Optimierungsgedanke, ist halt da und das ist eben in der ersten Kategorie noch, dass die Leute das auch sehen. Orgasmus hilft gegen Kopfschmerzen, hat positive Gesundheitseffekte, deswegen komme ich so und so oft am Tag mit meinem Sextoy, weil das ist ja gesundheitsfördernd. Und da gehen wir von diesem Spaßfaktor weg.
Mhm. Zumal man auch tatsächlich Sextoy-Pausen machen muss, so toll die sind, weil du sonst ein bisschen abstumpfst und das Nervengewebe tatsächlich ja überlastet wird und irgendwann dann abstumpft. Also bitte, wenn ihr fleißig vibratisiert, macht ab und zu mal eine Pause.
Ich schicke dahin, sitzen diese Folge dann auch einigen meiner Freundinnen. Macht eine Pause, Ladies.
Ja, nehmt mal euren Finger, eure Hand oder was auch immer.
Oder lasst es einfach. Duschkopf.
Duschkopf, irgendwas Friedliches halt, genau.
Und dann, wie gesagt, bei den drei Kategorien. Zweite Kategorie sind die eher auf diesen wilden Sex stehen, die ausprobieren, die vielleicht auch in jemanden gefunden haben, der eben eher dominierend ist oder eben das Pendant dazu als Mann vielleicht sagt, hey, ich habe einen hohen Sextyp, ich habe eine Freundin, die auch einen hohen Sextyp hat, die probieren viel aus, die gibt es auch noch. Also die darf man auch nicht außen vor lassen. Und dann gibt es die dritte Kategorie und da würde ich sagen, das ist eine Generation oder ein Teil der Generation, der traumatisiert ist. Jede zweite Frau der Welt wurde sexuell belästigt und das trifft nun mal leider eher Frauen. Und das kommt natürlich auch nicht nur im Privatleben vor, sondern auch im Arbeitsverhältnis. Das heißt, dieses Machtgefälle, in einem Unternehmen zu arbeiten oder zum Beispiel in einem Startup zu arbeiten oder Gründerin zu sein und einen Investor zu haben, der vielleicht ein anderes Interesse nur an dir hat, als in dich zu investieren finanziell. Da kommt es auch häufig dazu, dass in meinem Umfeld gibt es viele Frauen, die ihr erstes Mal nicht in einer liebevollen Beziehung oder auf einer Party oder sowas hatten, sondern wirklich mit einer Vergewaltigung. Und das macht ganz, ganz viel auch aus. Und teilweise sind die Vergewaltigungen nicht von fremden Menschen, sondern von Freunden oder Familienmitgliedern. Aber es ist ein Fakt, es ist der Fall, dass da einfach auch ein unglaubliches Trauma herrscht, so wie ich eben das beschrieben habe mit den Dickpics am Anfang. So ist das auch was dich prägt für dein Leben und auch Ängste herbeiführt und auch die Art, wie du dir deine Partner oder Partnerin aussuchst, dich beeinflusst. Und das gibt es auch.
Also ich kann da jetzt nicht mit Zahlen gegenhalten, weil ich die Zahlen speziell für Gen Z nicht kenne. Sicher ist, dass eure Generation damit anders umgeht. Bei uns war es, glaube ich, einfach Teil des Frauseins und ihr habt mehr die Kraft, euch dagegen zu wehren. Aber lass uns mal ganz kurz über das Thema, weil das so wichtig ist und das klingt jetzt komisch und banal, Fuckability-Faktor sprechen. Also der Faktor ist eine Frau aus Sicht eines Mannes. Ich sag's jetzt ganz grob, ich sag's nicht grob, weil wer weiß, wer es hört. Geschlechtsverkehr würdig oder nicht?
Ja.
Fuckability kann man sich selber herleiten, glaube ich. Und in der Start-up-Szene und in den Unternehmen ist das immer noch ein Riesenthema. Also du als Frau, die jetzt zum Beispiel lieber Hosen trägt und kurze Haare mag, hast du, unterstelle ich jetzt mal, geringere Aufstiegschancen als eine, die gefügig wirkt, langes Haar hat und gerne Kleidchen trägt. Oder Aufstiegschance ist das Falsche, sondern so, wie kann man das nennen?
Erfolgschancen.
Ja, Erfolgschancen, einfach einen leichteren Einstieg, vielleicht auch in Bereiche reinzurutschen, wo du gar nicht drin sein willst. Aber da die meisten Unternehmen und auch die Startup-Szene immer noch von Männern dominiert wird, ist dieser Faktor, glaube ich, ein wichtiger.
Ja. Es gibt, ich habe in meinem ersten Buch gegründet, Startup-Szene Uncovered, tatsächlich über die Startup-Szene geschrieben, aber es trifft nicht nur die Startup-Welt, es trifft jede Person, sei es im Angestelltenverhältnis, kriegst du eher den Job, wenn du eine attraktive Person bist. Das nennt sich Pretty Privilege, das heißt Schönheitsvorteile, das heißt, wenn du ein gewisses Aussehen hast, werden dir mehr Kompetenzen zugesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass ich in der Startup-Szene Frauen rate, zu sagen, nichts zu ihrem Beziehungsstatus zu sagen oder zu sagen, dass sie Single sind, weil sie dann eher ein Investment bekommen, nicht nur, weil sie fuckable erscheinen, was vielleicht nur im Hinterkopf einer Person ist, aber dadurch kommen auch Einladungen, Investments, viel mehr Möglichkeiten zustande. Aber gleichzeitig auch, weil du als Frau das Thema hast, um die 30 wirst du dann einfach nicht mehr ernst genommen, wahrgenommen, weil du könntest ja potenziell ein Kind bekommen. Das heißt, das ist ein Thema. Und um auf diesen Fuckability-Effekt zurückzukommen, googelt mal die erfolgreichsten Frauen Deutschlands und googelt mal Gründerinnen, erfolgreiche Gründerinnen und schaut euch den LinkedIn-Feed an, wenn ihr auf LinkedIn seid. Und dann werdet ihr mitkriegen, dass die Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und die erfolgreich sind und die auf Bühnen stehen und die eingeladen werden und die ihr einfach wahrnehmt, lange Haare haben, attraktiv sind, kein Übergewicht haben. Ich kenne fast keine Unternehmerin, die übergewichtig ist.
Doch, mich.
Die in dieser Startup-Welt Geld bekommen hat von Investoren. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das einfach die Mehrzahl ist. Und dass die Erfolgschancen als Frau, die wie gesagt ein gewisses Aussehen mitbringt und vielleicht auch Single wirkt und da von Männern unterstützt wird oder auch ins Fernsehen eingeladen wird, so nach dem Motto, ach, die kleine hübsche Maus, die laden wir doch mal ein. Das macht was.
Aber ist es nicht ein totaler Widerspruch oder geradezu fatal für die Generation Z, dass man sich selbst so verleugnen muss, um Erfolg zu haben, zum Beispiel in der Startup-Szene, und gleichzeitig ja das genaue Gegenteil, nämlich die maximale Unabhängigkeit ja eigentlich lebt?
Es ist alles ein Widerspruch.
Und warte mal, das war jetzt auch wieder ein Widerspruch. Ich meinte, also die Unabhängigkeit lebt ja, aber gleichzeitig sich selbst verleugnen muss.
Ja, es ist alles ein Widerspruch und es ist alles ein Thema, worüber wir einfach mehr sprechen müssen. Es ist ein Problem. Wir sind noch nicht da und trotz MeToo-Kampagne und Themen wie viel mehr Empowerment ist es leider, sind wir gerade am Anfang. Wir sind sozusagen an der Spitze des Eisberges und müssen es jetzt runterarbeiten und das wirklich Teil für Teil aufbrechen. Wir müssen aber auch den Stereotyp aufbrechen, dass eine Feministin unrasiert, kurze Haare und nicht weiblich sein darf, dass das der Fall sein muss, dass, davon müssen wir uns auch lösen. Weil diese Frauen, die was Tolles machen, die in der Öffentlichkeit stehen, die gut aussehen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind mega krass, die sind richtig erfolgreich, die sind tolle Frauen und die haben vielleicht die Chance bekommen, eher weil sie attraktiv sind. Aber dafür haben wir jetzt zumindest Frauen an Bord. Und der nächste Schritt ist, dass wir Frauen reinholen, egal wie sie aussehen, egal was sie machen, einfach weil sie das sind, was sie sind. Wir sind jetzt am ersten Schritt. Und man muss ihnen trotzdem das zugutehalten, was sie da gemacht haben und sagen, hey, das ist halt jetzt nur eine kleine Gruppierung, die es geschafft hat, aber die hat was aufgebrochen, so einen Spalt, einen Fuß in die Tür bekommen und jetzt schieben wir die das gemeinsam auf. Und da ist es aber auch wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig fördern. Ich habe das tatsächlich auch aus meiner Geschichte raus mitbekommen, dass ich unglaublich viel Hass im Netz bekommen habe, vor allem auf LinkedIn, einer Business-Plattform, weil ich teilweise Bilder gepostet habe, die eben nicht im Business-Anzug waren, sondern im rosa kurzen Kleidchen oder mit einem bauchfreien Top, aber sonst komplett bekleidet oder ohne BH. Ich habe da deswegen tatsächlich echt Shitstorms gehabt und das ist schon krass zu sehen, dass du immer noch als Frau darauf reduziert wirst, was du trägst. Und da ist zum Beispiel mein Spruch, den ich immer wieder nur erwähnen kann, Expertise ist in mir und nicht an mir. Und da müssen wir hinkommen. Und ich mache das tatsächlich als Rebellion. Ich habe früher das ziemlich unbedacht gepostet, weil ich dachte, ich trage das halt, ich bin jung, ich darf das tragen, weil das ist mein Kleidungsstil, ich komme aus der Generation, das ist halt ein Trend. Und mittlerweile trage ich es bewusst mit dem Verständnis, jeden Kommentar, den ich wegen meiner Figur, wegen meinem Outfit, wegen meiner Art, mich zu kleiden, zu schminken, was weiß ich, bekommt irgendwann eine Frau weniger. Und ich kann das aushalten. Und irgendwann muss sich eine junge Frau damit nicht mehr beschäftigen.
Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos.
Paula, sprachlos. We don't have that often.
Naja, weil während du erzählt hast, habe ich drüber nachgedacht, dass für meine Generation das nie in Frage stand, dass es gesellschaftlich anerkannter ist, wenn wir in einer Beziehung sind. So. Und ich habe das aber nie in Relation gesetzt zu meiner Karriere. So wahrscheinlich, weil es bei mir auch nicht so eine Rolle gespielt hat, weil ich freiberuflich war und sehr durchsetzungsstark. So. Aber ja, ich finde das, also ich muss da wirklich noch eine Weile drüber nachdenken, weil ich das, einerseits finde ich es schrecklich, dass man diesen Rat geben muss. Mhm. Andere, und dass es tatsächlich noch so ist, dass du wahrscheinlich, wenn die Leute denken, mit der würde was gehen, immer noch mehr Geld kriegst, gleichzeitig natürlich dich dann eher an Frauen wenden solltest, als Gründerin vor allen Dingen. Oder
aber
auch
dann
als,
wirst du von Frauen verurteilt, wie du aussiehst.
Ja, genau. Also es ist, es gibt keinen Gewinn hier.
Hm.
Für niemanden. Und dann habt ihr nicht mal Sex.
Das ist der schlimmste Punkt. Absolut.
Ja, wenigstens noch etwas. Also ich meine, wie sieht die Zukunft aus? Ist natürlich ein westliches Problem, total logisch, ne?
Ja.
Was ist mit der Liebe? Woher kriegt ihr denn Liebe dann?
Ich glaube, es muss immer so ein, der Zenit muss erreicht werden, bevor er platzen kann, sage ich mal. Und ich glaube, wir sind gerade auf dem Weg dahin. Es muss immer das Extrem geben. Und gerade wandern wir auf ein sehr, sehr starkes Extrem zu Lustlosigkeit, weniger Sex. Und vielleicht wird dann die Generation Alpha, die jetzt nach uns kommt, vielleicht werden das die totalen Karnickel, die sich dann sagen, wir grenzen es ab von der vorherigen Generation, weil das ist ein Abgrenzungsprozess. Vielleicht kommt es aber auch noch mit der Zeit, vielleicht kommt da auch ein Bewusstsein immer mehr, auch aus meinem Alter und in meinem Freundeskreis sagen, ich merke, wie ungesund Social Media ist und ich lösche TikTok oder ich lade mir eine App runter, die meine Social Media Sucht kontrolliert, die gewisse Apps für mich für einen Zeitraum blockt. Und tatsächlich gibt es Studien darüber, dass Social Media süchtiger macht als Crack. Das heißt, meine Generation trinkt ja auch weniger Alkohol und konsumiert generell weniger Drogen. Unsere Droge ist tatsächlich das Handy und das Netz. Und ich will gar nicht gegen Social Media sprechen, weil es ganz, ganz viel bringt und macht und uns auch gibt, aber auch trotzdem viel kaputt macht. Und ich glaube, das Bewusstsein herrscht immer mehr und irgendwann wird es vielleicht auch wieder platzen. Und dann haben wir vielleicht wieder einen gesünderen Umgang damit, aber dafür muss es erstmal das Extrem geben. Und das zu verstehen, dass es das immer wieder gab und immer wieder in unserer Geschichte geben wird, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Also ich merke das auch mit Social Media, dass ich, wenn ich abends so rumsitze und keine Lust habe zu lesen oder irgendwas, schmeiße ich TikTok an.
Hm.
Und das ist so dopaminausstoßfreundlich logarithmisiert, Worte, die es so nicht gibt, dass du wirklich nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Und ja. Meine Lieblingsseiten sind Hufschmiedearbeiten, Ohrschmalzreinigung.
Oh.
Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch mal an. Es hat eine
Dr. unglaubliche... Dr. Pimple Squeezer gibt es wahrscheinlich auch noch.
Unheimliche Faszination. Ja, Mitesser, so eitrige Pickel ist nicht so mein Ding. Und diese Seite, wo du gewinnst ein Haus, welches würdest du nehmen, wo man dann so durchgucken kann. Ich liebe das. Ja. Welche Küche würdest du nehmen? Oh, weiß nicht. Vielleicht diese. Ich glaube Nummer 5, wenn meins. Also völlig bescheuert. Das ist wirklich Lebenszeitverschwendung. Ja?
Hallo.
Und dann hänge ich da und denke, fuck, jetzt ist schon wieder 22:15 oder 1.
Also,
und ich muss 7 aufstehen. Ich werde todmüde sein. Warum? Für nichts.
Ganz ehrlich, der Staat könnte uns einen Gefallen tun. Denn tatsächlich gibt es in der Vergangenheit immer wieder zu sehen, wenn Stromausfälle waren.
Oh Gott, ja. Dann ist das Leben glücklicher.
Nicht nur das, sondern steigt die Geburtenrate in den nächsten 9 Monaten immer. Ich habe am 14. November Geburtstag. Ihr könnt euch das ausrechnen, 9 Monate vorher. Ich bin Valentine's Day Baby. Und so ist es halt ähnlich auch mit Stromausfällen. Das heißt, rein theoretisch müssten wir mal so ein Blackout haben. Ich glaube, wir würden wieder richtig viel vögeln. Also gebt uns das Blackout. Start, macht mal alles aus. Licht, Strom, wartet, bis die Batterien leer sind. Entweder wir machen so einen richtigen Riot und die Generation Z wird mal so richtig wild und geht auf die Straße und sagt, gebt uns unser Suchtmittel zurück. Oder wir haben halt endlich wieder Sex.
Ja, oder einfach mal ab 22 Uhr gibt es kein Social Media. Wieso besonders strenge Eltern? Das würde mir total gut tun. Wenn es das einfach nicht gäbe.
Ich kann dich gerne 22 Uhr anrufen und die strenge Mama spielen, so nach dem Motto, jetzt Handy aus, Paula.
Jetzt Handy aus, ja. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber... Also das führt natürlich straight in die Isolation, ne? Weil du plötzlich deine gesamten Lebensvergnügen, und das ist wirklich wie Crack im Gehirn, aus so einer kleinen Kiste generieren kannst. Und zwar in den buntesten Farben, die du willst. Du kannst dir Urschmalz angucken, du kannst dir schottisches Highland angucken.
Du wirst auch bestätigt in deinen Meinungen, sei es politisch oder auch in dem, was du magst. Wenn du ein paar Mal über Bridgerton gesprochen hast, dann kriegst du den ganzen Feed voll mit tollem Bridgerton-Content.
Ja. Das ist wirklich gruselig. Also auch wie viel Fehlinformation in dieser Plattform ist, das macht mich fertig. Dinge, die man eigentlich wissen müsste, wenn man ein paar Bücher gelesen hat, ja, über Tiere oder Pflanzen oder so. Naja. Okay, also wir fassen zusammen. Die Gen Z ist ein riesiges Versuchskaninchen, die Spätschäden oder die Spätfolgen von zu viel Social Media, zu viel Porno und zu viel Verwirrung auskosten muss oder ausleben muss. Und wir beobachten das weiter fasziniert.
Und kritisieren das auch und zu harsch teilweise.
Und kritisieren das zu harsch, wissen aber, wenigstens wird niemand ungewollt schwanger.
Das passiert dennoch.
Das passiert
und wir kriegen früher Kinder, auch ein wichtiger Fakt. Wir heiraten früher, wir wollen wieder das Einfamilienhaus und wir kriegen auch wieder früher Kinder.
Aber das Einfamilienhaus kann sich inzwischen niemand mehr leisten.
Ich weiß, aber wir wollen es.
Das besonders ist.
Ja.
Ja.
Wir wünschen uns, und da kommt auch wieder dieser Spießertum rein, wir wünschen uns diese Sicherheit und wir verlangen auch viel auf dem Arbeitsmarkt mehr nach Geld, weil das für uns unsere Art von Sicherheit ist. Und wir wissen, mit den Inflationen ist es alles teurer geworden.
Ja.
Und wir haben tatsächlich Sex oder vielleicht haben wir auch das Glück, dass das eine Mal im Monat reicht und dann ist so, ups, ich bin schon schwanger. Aber tatsächlich kriegen immer mehr junge Leute auch wieder früher Kinder oder wollen früher Kinder zumindest.
Was mich angesichts des Zustands der Welt verwundert, aber...
Ja, ja, aber es ist diese Tradition an. Es ist dieser Trend von Tradwife, wo du dann eben auch das als Erfüllung siehst und das auch als Option, eine Aufgabe zu haben.
Und nimmt einen natürlich dann auch aus der Verantwortung, irgendwie beruflich zu wissen, was man will, es zu machen und so, sondern man kann alles rübergeben an ihn, der buckelt sich zu Tode, wie es früher schon gemacht wurde und alles ist gut. Hauptsache der Apfelkuchen ist Instagrammable.
Ja. Wir haben alle Klischees bestätigt, ich schäme mich. Entschuldigung, Generation Z, wer jetzt zuhört aus meiner Generation, es tut mir leid.
Du, wenn es so ist, dann ist es so. Aber ich finde das interessant, mal einen anderen Blickwinkel zu haben, weil es natürlich auch gerade für diesen Podcast wichtig ist zu sehen, wer datet eigentlich wie. Da gibt es natürlich Unterschiede, ne? Die auch andere Schwierigkeiten mit sich bringen. Und die Gen Z kommt hier mit ganz anderen Themen an als natürlich Gen X. Ist ja logisch. Ja.
Und Gen Y, die darf man nicht vergessen.
Und die Gen Y, ja, die ist so dazwischen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für diesen Exkurs.
Danke für die Einladung.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.